Ein neuer Begriff, Dharma, das Weltgesetz. Unter diesem Weltgesetz versteht man nun abgeleitet alle Ordnungen, Pflichten, Fähigkeiten, Einteilung in Klassen und damit auch Einteilung in Kasten. Das kommt von diesem Glauben an ein eisernes Weltgesetz, das alles irgendwie so festlegt. Wir werden aber sehen, das führt nur zum Teil zu einem Fatalismus, zu einem frustrierten Schicksalsglauben, weil im Hinduismus ja dann die Möglichkeit aufgezeigt wird von Selbsterlösung. Und durch die Erlösung soll das Dharma, das Weltgesetz, sogar überwunden werden. Das sehen wir dann noch. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der Begriff der Kaste. Und im Sanskrit heißt das Varna, das bedeutet Farbe. Das kommt natürlich von der Körperfarbe her. In Indien gilt, je heller die Haut, desto besser. Aber das kommt ja von dieser ganzen Urgeschichte mit Aryan und Urbewohnern. Die hellhäutigen Aryer, das waren gewissermaßen die herrschende Schicht und darum wurde das Weiße, das Helle, als das Beste angesehen. Das ist nun nicht genau das Gleiche in Europa im Moment, aber man erlebt das überall, auch zum Beispiel in Tadschikistan, in Zentralasien, die Leute, je heller sie sind, desto besser. Und sie verachten alle, die dunkelhäutig sind. Also daher dieser Name. Und schon in den Veden, in diesen ältesten Schriften, gibt es die Einteilung in vier Hauptkasten. Erstens die Brahmanen, das ist der Lehrstand, das sind Priester und hinduistische Philosophen. Zweitens der Stand der Kshatriyas, das ist der Wehrstand, dazu gehören alle, die in der Armee tätig sind. Dann gibt es drittens den Stand der Vaishyas, das ist der Nährstand, da gehören die Industriellen dazu, die höheren Berufe. Dann kommt die Kaste der Shudras, das sind die unteren Berufe. Und außerhalb dieser vier Kasten gibt es dann noch die Pariyas, das sind die Kastenlosen. Wir haben bereits gesehen, anhand der Kasten kann man ablesen, welchen sozialen Stand und welchen Berufsstand jemand hat. Also man kann in Indien nicht irgendeinen Beruf lernen, der einem gefällt, weil man die Fähigkeit dazu hat. Sondern es hängt davon ab, in welcher Kaste man geboren worden ist. Und wenn man zu den Pariyas gehört, zu den Kastenlosen, dazu gehören etwa 10% in der Gesellschaft in Indien, dann gehört man zu den Unberührbaren, von denen man sagt, selbst ihr Schatten verunreinigt. Und sie können nur Straßenwischer und WC-Reiniger werden. Sie werden als Nicht-Hindus angeschaut, als der Abschaum der Menschheit. Nun gibt es nebst diesen Hauptkasten viele Unterkasten. Heute unterscheidet man etwa 3000 Kasten. Und jede Kaste gibt so gewissermaßen einen sozialen Stand, ein soziales Gefüge, eine soziale Sicherheit. Jede Kaste hat auch ihre ganz besonderen Essgewohnheiten. Das ist alles bis ins Detail sehr genau geregelt. Im Licht der Bibel möchte ich lesen aus 1. Samuel 2, aus dem Gebet von Hanna. Da heißt es, der Ewige macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Also von der Bibel her sind die sozialen Klassen absolut durchlässig in Gottes Augen. Gott kann den Menschen aus der untersten Klasse nehmen und er kann ihm den höchsten Platz geben. Weiter habe ich verwiesen auf Daniel 2, Vers 21, wo es steht, dass Gott auch Könige von ihrem Thron verstößt. Ein eindrückliches Beispiel, Daniel 4, wo Nebukadnezar wegen seines Hochmuts verstoßen wurde und er wurde wahnsinnig. Eine Krankheit, die man heute in der Psychologie als Boanthropie beschreiben würde, also ein Phänomen, das man kennt in der Psychiatrie, wurde wahnsinnig und wurde ausgestoßen von seinem höchsten Platz, den er hatte. Also, das ist Gottes Souveränität, die geht durch alle Klassen hindurch, ohne Schranken. Nächster Punkt, dass der Glaube an Karma, das Vergeltungsgesetz. Es wird gesprochen über gutes und schlechtes Karma. Karma heißt eigentlich auf Sanskrit Tat. Es bedeutet also die Tat an sich, die der Mensch tut, und dann gleichzeitig auch die Vergeltung für diese Tat oder Taten. Also je nachdem, wie der Mensch lebt, hat er ein gutes oder ein schlechtes Karma. Das führt zu einem Schicksalsglauben, zu einem Fatalismus, allerdings eingeschränkt, wie ich das bereits erklärt habe. Und das gibt den Menschen im Hinduismus die Erklärung für arm und reich, gesund, krank und so weiter. Aber letztlich, eben wenn man arm ist, man ist einfach arm in diesem Leben, da gibt es nichts zu ändern. In diesem Leben. Fürs nächste Leben kann man etwas anderes erwarten. Wenn ein Mensch krank ist, dann ist das einfach sein Schicksal jetzt. Und es ist, weil er früher gesündigt hat oder weil er böse gelebt hat in einem früheren Leben. Und mit dem Karma-Glauben hängt nun eben der Glaube an die Seelenwanderung und der Reinkarnation eng zusammen. Im Licht der Bibel, Hebräer 9, 27 lehrt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Ein Zahlwort. Einmal zu sterben. Einmal zu sterben. Und das bedeutet weiter, unser Schicksal ist in Gottes Hand und hängt nicht von einem früheren Leben ab. Johannes 9, 1 bis 3. Und als er, Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Zunächst eine Klärung zur Stelle. Die Jünger damals glaubten nicht an Reinkarnation. Das Denken ist dem Judentum völlig fremd. Aber es gab eine rabbinische Lehre, die sagt Folgendes. Der Mensch im Mutterleib, vorgeburtlich, hat in sich einen Drang zum Bösen und einen Drang zum Guten. Jetzer Dorf, Jetzer Ra, so sagen die Rabbiner. Nun, wenn in einem Embryo, einem noch nicht geborenen Menschen, der Jetzer Ra, die Neigung zum Bösen, überwiegt, dann wird er behindert geboren. Das haben sie nicht aus der Bibel gelernt, sondern das ist Philosophie. Aber die Jünger haben das gekannt und darum die Frage bei diesem Blindgeborenen, wer hat gesündigt? Waren seine Eltern so oder hat er als Baby im Mutterleib einen so bösen, besonders bösen Drang gehabt? Und der Herr sagt, weder noch. Nun, aber können wir diese Stelle trotzdem brauchen, wenn es schon nicht um das vorgeburtliche Leben geht, von dem das Schicksal abhängt, noch viel weniger um das Leben in einem früheren Leben. Ich habe weiter verwiesen auf Psalm 31, Vers 16, wo der Psalmist sagt, meine Zeiten oder mein Schicksal ist in deiner Hand. Das haben wir auch gesungen am Anfang. Meine Zeiten sind in deiner Hand. Römer 8, Vers 29 bis 30 zeigt uns, wir sind nicht irgendwie einem unpersönlichen Schicksal anvertraut, sondern Gegenstände, des Ratschlusses des ewigen Gottes. 8, Vers 29. Denn, ich lese ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Kein blindes Schicksal, sondern Gottes Plan, Gottes Vorkenntnis, Gottes Vorbestimmung. Das sind Dinge, die den Menschen ruhig, dankbar und zuversichtlich machen dürfen. Ein weiterer Begriff, ganz zentral im Hinduismus, Moksha. Das bedeutet Ausbruch, eben Ausbruch aus dem sinnlosen Sansara, Kreislauf. Moksha umschreibt die Erlösungslehre. Und zwar ist das so verstanden, Moksha ist die Selbstbesinnung auf den Atman als einen Teil Brahmans. Das ist die Grundauffassung für Erlösung im Hinduismus. Und weiter wird gelehrt, nur Atman, also dieser innerste Kern, göttliche Kern des Menschen, kann erlöst werden. Alles andere ist sowieso nicht wichtig. Und die Erlösung besteht darin, dass Atman im Menschen freigesetzt wird, ohne sich wieder zu verkörpern. Denn eben der Körper ist letztlich nur ein Hindernis, ein Gefängnis, so wie das auch schon die alten Griechen kannten, diese Gedanken. Und Erlösung bedeutet dann letztlich Auflösung in ein kosmisches Sein, in ein unpersönliches kosmisches Sein, Vereinigung mit dem unpersönlichen Brahman. Und der Tod selber ist nur ein Durchgangsstadium. Und es gibt auch keine ewige Verdammnis. Nun kennt der Hinduismus drei klassische Erlösungswege. Die sehen ganz verschieden aus, aber jeder kann wählen, was er will, was ihm besser zusagt. Das hängt wieder mit diesem Angebot an. Es gibt nicht einen Weg, sondern jeder muss irgendwie den Weg, der für ihn gut ist, erkennen. Der erste Weg ist Karma Marga. Und darunter versteht man Erlösung durch Opferwerke und Rezitation von wortmagischen Gedichten. Dafür sind die Veden ganz wichtig, denn die geben genau an, welche Gedichte rezitiert werden müssen, von wem. Und es ist auch ganz entscheidend dann, wie es rezitiert wird. Wenn nur irgendein Fehler gemacht wird, dann wird die Wortmagie wirkungslos. Also ist auch der Glaube irgendwie, dass heilige Wörter etwas verändern und Erlösung bewirken. Dann der zweite Weg, Jnana Marga. Erlösung durch höhere esoterische Erkenntnis. Für diesen Weg, also da muss man ein bisschen intellektuell veranlagt sein, da sind wichtig die Upanishaden. Dort sind die Grundlagen für eben diese Erkenntniserlösung. Dahin gehört auch Yoga und Meditation, und zwar über 4 Stufen. Der Mensch trainiert, dass er 4 Stufen durchlaufen kann. Die erste Stufe in dieser Erlösungslehre ist die äußere Erkenntnis. Und da gehört dann auch das Bewusstwerden des Körpers. Nun ist das nicht bekannt so von den Schulen und so weiter, Entspannungsübungen, da geht es immer darum, das Körperbewusstsein entwickeln. Ja, das ist die erste Basis in der hinduistischen Erlösungslehre. Das kommt von daher. Und das, letztlich hat das auch gar nichts damit zu tun, dass für die Leute irgendwie der Körper so wichtig wäre. Denn letztlich ist er ja, wenn man wirklich die Theorie dahinter anschaut, ist gar nicht der Körper wichtig. Ein wirkliches Wertschätzen des Körpers, des Geistes und der Seele findet man nur in der Bibel. Es gibt keine Religion, wo wirklich das Wesen des Menschen dermaßen Wert und Bedeutung hat wie im Evangelium. Das ist ganz eindrücklich. Keine Religion hat das Problem, wer ist der Mensch, wirklich beantworten und lösen können. Also das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann ein Absinken ins Unterbewusste, also ein Konzentrieren in sich selbst hinein und ein Absinken da hinein. Ein noch tieferes Absinken wird dann beschrieben als drittens Glückszustand im tiefen Bewusstsein. Aber es ist noch nicht die tiefste Stufe, denn noch in diesem Zustand, in diesem bereits ekstatischen Zustand, merkt der Hindu einen Unterschied, empfindet der Hindu einen Unterschied zwischen sich und Brahman. Und die vierte Stufe ist dann die totale Ekstase im kosmischen Bewusstsein, wo die Ekstase so tief ist, dass der Mensch keinen Unterschied mehr empfindet zwischen sich und Brahman. Und dann muss er aus dieser höchsten Ekstase wieder stufenweise ins Leben zurückkehren. Es gibt einzelne Hindus, die bleiben in diesem letzten Zustand. Zum Beispiel der Vater von Rabindranath Maharaj, der das Buch geschrieben hat, Der Tod eines Guru. Er war ja selber Guru, ist angebetet worden, hat sich selber auch im Spiegel angebetet. Obwohl er das interessant im Buch schreibt, er hat noch nie mit Christen Kontakt gehabt, aber als er sich so im Spiegel angebetet hat, hat er genau gewusst, Rabbi, du lügst. Du bist nicht Gott, du bist nur ein Geschöpf. Das hat er also im tiefsten seiner Seele hat er das gewusst. Nun eben, Rabindranath Maharaj schreibt, sein Vater war so ein außergewöhnlicher Heiliger im Hinduismus, der diesen Zustand erreicht hat, dauernd, und er konnte nichts mehr selber machen. Seine Mutter, also die Frau, hat ihn baden müssen, waschen müssen, ernähren müssen. Der ist einfach ewig weg gewesen. Aber eben, wenn ja alles nur Maya ist, Einbildung, was soll man sich mit dieser Einbildung noch weiter abgeben? Das ist dieser Gedanke, ist also letztlich führt zur totalen Negierung, Verleugnung der Realität um uns herum. Und all das Schöne im Leben. Und gerade das Buch des Predigers ist so interessant, weil dort diese Lösungen gebracht werden. Salomo kommt dazu und sagt, es ist wirklich etwas Schönes, essen und zu trinken und sich zu freuen. Aber nur dann, wenn ich es als Geschenk aus der Hand Gottes nehme. Denn Essen und Trinken ohne Beziehung und Dankbarkeit zum Schöpfer, der das gibt, führt das auch zum Exzess, zum Übertreiben. Und letztlich ist es eigentlich nur ein Fressen und Saufen. Aber wenn es wirklich aus der Hand Gottes genommen wird, all die natürlichen Dinge, dann lehrt uns der Prediger, dann kann der Mensch sich wirklich an diesen irdischen Dingen freuen. Und er braucht die irdischen Dinge nicht zu verachten. Denn geistliches Leben ist gerade, dass wir Gott und seine Autorität, seine Liebe und seine Herrlichkeit in die alltäglichen Dinge unseres Lebens hineinnehmen. Ja, und der dritte Erlösungsweg nennt man Bhakti-Marga. Bhakti-Marga. Erlösung durch leidenschaftliche Hingabe an irgendeinen Gott. Für diesen Weg ist die Bhagavad Gita entscheidend wichtig. Dies ist der Erlösungsweg der breiten Masse. Die ersten zwei, die sind für die meisten Menschen zu kompliziert. Aber der zweite wird betrachtet als der wirksamste. Also da wird erwartet, dass es eventuell die letzte Reinkarnation war, wenn man diesen Weg geht. Das ist der Erlösungsweg der breiten Masse, Bhakti-Marga. Durch leidenschaftliches Anhängen an einen Gott soll das Gefühl der Einheit mit diesem Gott entstehen. Und jetzt versteht man die Hare Krishna-Bewegung. Warum die auf der Straße herumgehen und tausende Male immer dieses Hare Krishna rezitieren, bis sie weg sind mit diesen Mantras. Das ist das Ziel, quasi mit Hare Krishna, mit Krishna sich zu vereinigen. Und das führt letztlich zur Vereinigung mit Brahman. Nun, im Licht der Bibel, Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ergebnis aus 1500 Jahren Gesetz für Israel. Israel hat am Sinai die Tora bekommen, 10 Gebote und hunderte weitere. Und sie sollten tun, was Gott will. Und Israel hat gemerkt, wir sind gar nicht fähig. Kein Mensch kann Gottes Anforderungen erfüllen. Wir sind Sünder vor Gott. Denn niemand, wir haben all diesen Drang zum Bösen in uns. Und wir tun es auch. Darum, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, ob Juden oder Nicht-Juden. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt das Evangelium, Vers 24. Und werden umsonst, also gratis, gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Also nicht Erlösung, Selbsterlösung von unten nach oben, sondern Erlösung von oben nach unten. Indem Gott zu uns gekommen ist, um die Kluft zu überbrücken, die wir nicht überbrücken konnten. Darum also der Gegensatz, fundamental, der Hinduismus versucht durch eigene Anstrengungen sich zu erlösen. Und im Evangelium, wir sind unfähig. Wir brauchen 100% Gottes Gnade. Wir haben schon gesprochen über die Gnosis und diese Stelle 1. Timotheus 6, 20 bis 21. Auch da finden wir ja diesen betrügerischen Erlösungsweg der Gnostiker. Die meinten, mit höherer Erkenntnis können sie sich weiter zu Gott hinauf arbeiten. Aber letztlich ist das die Lüge Satans aus Eden. Satan hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott, aber dann auch, ihr werdet erkennen, wie Gott erkennt. Und das war so schmackhaft für Eva. Die Schlange sagt, ihr werdet erkennen wie Gott, höhere Erkenntnis, übermenschliche Erkenntnis, das ist esoterische Erkenntnis. Und darum ist ja interessant, dass die Schlange überhaupt im Hinduismus oft eine große Rolle spielt. Ja, aber die Schlange war es in Eden, die gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, wie Gott erkennt. Ja, da kommt noch eine Frage. Am einfachsten wird man erlöst aus den obersten Kasten, natürlich. Und das sind auch die, dort sind ja auch die Brahmanen. Und die haben die besten Chancen, weil sie auch nach dem Hinduismus die wirkungsvollsten Erlösungswege gehen können. Und dann gibt es allerdings noch außerhalb der Kasten darüber, zum Beispiel die Sadhu. Die sind kastenlos, aber die stehen über den Brahmanen. Das sind quasi die allerhöchsten Heiligen im Hinduismus. Und je höher man da ist, hat man auch die größten Chancen. Ja, wie gesagt, wenn jemand den zweiten Erlösungsweg geht, da hat er die größten Chancen. So. Aber natürlich, je höher man ist, da hat man schon, nach Ihrer Auffassung, schon die besten Erlösungsvoraussetzungen. Ja. Und die zweite Frage war noch? Ja, ja. Ja, sehr. Die Exerzitien, besonders auch was die Jesuiten gelehrt haben, das geht ja letztlich bis in die Ekstase auch. Es sind genau die gleichen Techniken, die sind ins Christentum hineingekommen und aber christlich bemäntelt worden. Auch die Wege der Mystiker im Allgemeinen, das geht alles in die gleiche Richtung. Und die haben erstaunlich gleiche Techniken, die sie anwenden. Oder auch in der griechisch-orthodoxen Kirche, da gibt es auch die Hesychasten. Das ist auch ein mystischer Weg mit Nabelbeschauung und so weiter. Die haben genau gleiche Techniken, wie man sie im Hinduismus findet. Aber es ist dann griechisch-orthodoxe Frömmigkeit. Gut, weiter. Im Neuen Testament finden wir 14 Mal den Aufruf zum Wachen. Ich habe zum Beispiel hingesetzt Matthäus 26, Vers 41, wachet, damit ihr nicht in Anfechtung kommt. Wachen. Also es ist genau das Gegenteil von Ekstase. Also das volle Bewusstsein muss da sein. 11 Mal wird im Neuen Testament aufgerufen zu Nüchternheit. Zum Beispiel 2 Timotheus 4, Vers 4. Du aber sei nüchtern in allem. Das griechische Wort Nepho dort wird erklärt im Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer. Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Das erschreckt einen natürlich. Wie viel im Prinzip Hinduistisches finden wir sogar in der evangelikalen Welt? Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Der Heilige Geist ist nach dem Neuen Testament ein Geist der Selbstbeherrschung, des gesunden Denkens, der Besonnenheit. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit, das ist nun das Wort Sophronimos, das bedeutet Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt immer zur Selbstbeherrschung. Nie, dass der Mensch die Kontrolle über sich selber verliert oder irgendetwas tut oder sagt, das er nicht versteht. Das ist nie der Heilige Geist. Das kennen wir aus dem Hinduismus, aber nicht nach neutestamentlicher Lehre. Weiter ist zu sagen, was die hinduistischen Opfer anbetrifft, können wir das im Licht des Neuen Testamentes als eine Perversion der auf Christus hinweisenden Opfer aus 1. Mose 3 bis 9 erkennen. Woher kommt das Opferdenken? Ja, Noah hat doch geopfert nach der Sintflut. Aber diese Opfer von Noah sollten hinweisen auf das kommende Erlösungsopfer Jesu Christi. Und auch die Opfer schon früher, bis zurück zu Abel. Sie sollten alle hinweisen auf Christus und seine Erlösung, die von oben herkommt, ohne Leistung unsererseits. Aber nicht nur im Hinduismus, in allen möglichen Religionen der Welt finden wir den Opferkult. Die haben also gewisse Elemente noch von dem Urglauben an den einen Gott von Noah her, aber das wurde dann gedreht, das heißt ja Perversion, Verdrehung. Nun ein Wort zu den Göttern im Hinduismus. Da wird gesagt, da wird gerechnet mit Millionen von Göttern und Göttinnen, die alle selber auch sterblich sind. Es gibt im Hinduismus drei Spitzengötter, die verheiratet sind. Brahma, der repräsentiert die Entfaltung. Vishnu repräsentiert die Erhaltung. Und Shiva den Niedergang. Ich habe ja erklärt, die Weltvorstellung, die immer aus diesen drei Perioden besteht. Und dann wieder als Kreis sich schließt. Diese drei Hauptgötter werden oft als Dreiergruppe dargestellt. Die hinduistische Lehre besagt, von Zeit zu Zeit treten die Götter aus der Passivität heraus und erscheinen unter den Menschen. Zum Beispiel, Vishnu nimmt Menschengestalt an. Um 3001 vor Christus sei Vishnu in der Gestalt des Krishna gestorben. Und die Vorstellung der Götter ist die, durch die Götter soll den Menschen Brahman, das unpersönliche Absolute, besser verständlich werden. Nun, im Licht der Bibel, da haben wir bereits Römer 1, Vers 18 und folgende gelesen, wie das Neue Testament beleuchtet, woher kommt die Religiosität des Menschen. Eine Abwendung von dem einen Gott. Und es wird ausdrücklich gesagt, sie haben das, was sie von Gott wussten, das haben sie verdreht. Und darum überrascht es nicht, dass man diese Andeutung auf eine Trinität findet im Hinduismus. Aber es ist eine Verdrehung dessen, was man wusste, bereits über das Wesen des einen Gottes. Und auch die Vorstellung, dass die Götter unter den Menschen erscheinen, in Menschengestalt, ist letztlich auch eine Perversion des zentralen Erlösungsweges des Evangeliums, dass Gott wirklicher Mensch werden musste, um als Mensch, als Opfer zu sterben, für die Befreiung. Also das überrascht nicht. Man könnte noch viele, viele Details in allen möglichen Religionen zeigen, wo man Parallelen entdeckt zum Evangelium, aber die pervertiert sind. Dann noch ein Wort zu den Götternbildern als solches. Götter werden im Hinduismus nach ganz genauen Vorgaben dargestellt. Es wird gelehrt, die Gottheit sei nur im Bild anwesend, wenn diese mit einem rituellen Akt verehrt werden. Und dieser rituelle Akt muss ganz genau stimmen, sonst sind die Götter nicht da im Götzenbild gegenwärtig. Die Götterbilder werden angeschaut als Hilfen für die Meditation. Natürlich sieht man unter diesem Aspekt der ganze Ikonenkult in der orthodoxen, griechisch-orthodoxen Kirche und der Kult in der katholischen Kirche mit all diesen Bildern, sieht man dann direkt auf diesem Hintergrund. Es geht letztlich genau um das Gleiche. Auch dieser Glaube, dass sich Maria plötzlich in gewissen Statuen vergegenwärtigt, zu gewissen Zeiten. Und in der griechisch-orthodoxen Kirche hat man eine spekulative Philosophie entwickelt über die Ikonen und wie die Ikonen wirken und warum die Ikonen biblisch sein sollen. Das glaubt man fast nicht. Wenn man also griechisch-orthodoxe Dogmatik studiert, wie ausgeklügelt die da mit Begriffen und Wörtern philosophisch drehen und machen, bis sie der Allgemeinheit das Gefühl vermitteln, das ist alles biblisch und Gott gewollt. Es ist unglaublich, unglaublich. Aber im Licht der Bibel ist das der klare Verstoß gegen das zweite Gebot. Das erste Gebot haben wir schon gesehen. Keine anderen Götter. Aber das zweite Gebot, fundamentale Gebot der Tora, 20 Vers 4. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied, der, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin, an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Interessanterweise ist dies in der katholischen Katechetik hat man die Zählung der 10 Gebote geändert. Nicht in der katholischen Bibel, da steht es noch genau gleich, aber in der Katechetik ist das zweite Gebot weggelassen. Man hat aber, ich glaube, das 10. Gebot hat man dann aufgeteilt in 2 Gebote, dann gibt es wieder 10 und niemand merkt es. Das zweite Gebot ist weggelassen, das Verbot des Bildermachens zu religiösen Anbetungszwecken, Verehrungszwecken. Aber wir haben genau das Gleiche. Und letztlich zeigt das, all diese Tendenzen, diese Richtungen, die sind nicht in einer bestimmten Menschengruppe drin. Arier und indische Urbewohner, sondern die stecken in uns Menschen überhaupt. Wo sie auch sind. Dieses Bestreben, sich selber erlösen zu wollen, dieses Bestreben, Götterbilder zu haben, oder neben dem einen Gott andere Götter hinzustellen, das steckt in uns Menschen und ist letztlich eigentlich ein Ausdruck unserer Perversion, der Perversion des Herzens schlechthin. Zum Menschenbild abschließend. Im Hinduismus wird gesagt, wie wir das schon gesehen haben, der Mensch sei göttlich, aber weiter und könne wesenhaft nicht böse sein. Und wenn man das nach dem Holocaust immer noch behaupten will, der Mensch könne wesenhaft nicht böse sein. Es wird erklärt, das Böse sei Maya, eben Unwirklichkeit. Oder heute würden wir sagen, das ist virtuelle Realität. Ja, ja, das ist interessant, der Ausdruck der virtuellen Realität, der immer mehr Bedeutung bekommt. Letztlich ist das genau philosophisch auf der gleichen Ebene wie der Hinduismus, wo man sich in eine virtuelle Realität hineinbegibt und dort so das alltägliche Glück erlebt oder zu erleben glaubt. Also das Böse sei Maya, es stehe außerhalb der Atman-Brahman-Wirklichkeit. Und einer der ganz großen hinduistischen Philosophen, Vivekananda, 1862 bis 1902, hat gesagt in einem Vortrag im Westen, es ist die größte Sünde, einen Menschen einen Sünder zu nennen. Ein innerer Widerspruch, aber das stört ja nicht. Es ist die größte Sünde, einen Menschen einen Sünder zu nennen. Und darum auch die Grundaussage, der Mensch könne sich selbst erlösen. Aber das passt uns ja. Eben, dass man irgendwelche Dinge tun kann oder man kann irgendwelche Sakramente nehmen, Taufe oder Messe, in der Messe. Dadurch könne der Mensch irgendwie die Erlösung sich noch wenigstens zum Teil selber aneignen. Das ist nichts anderes als aus der gleichen Quelle der Schlange. Und wir haben bereits gelesen, Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott hat von seiner Seite den Weg zu uns gemacht. Nun, wenn man so die Grundbegriffe des Hinduismus vor sich hat, dann hilft das, denke ich, einiges so an neuen Denkströmungen philosophisch einordnen zu können. Und wenn man mit Menschen um uns herum spricht, dass man ihnen dann die Hintergründe zeigen kann. Ja, du bist so offen für Hinduismus und für solches. Aber weißt du, was das letztlich bedeutet? Dann musst du konsequent sein. Dann ist alles Maya. Also letztlich musst du alles Schöne im Leben musst du leugnen. Und letztlich musst du sagen, was Hitler gemacht hat, das war ja nur virtuelle Realität. Und wenn jemand so umgeht mit dem, was mit 6,5 Millionen Juden geschehen ist, und mit über 50 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, dann damit will ich nichts zu tun haben. Das Böse ist eine Realität, aber nicht nur in einigen Menschen, die sich als ganz besonders böse erwiesen haben, sondern es steckt in unseren Herzen. Und wer sagt, ja gut, Hitler, ja, dem haben wir nichts zu tun. Aber was ist dann mit der ganzen Abtreibung? In der Schweiz jedes Jahr 60.000 Menschen werden abgetrieben. Das Herz des Menschen ist von Grund auf böse. Und wir können uns nicht selber erlösen. Das 20. Jahrhundert, nach 500 Jahren Humanismus, wo der Mensch sich durch Bildung und so immer besser machen wollte und auch durch Kunst. Beethoven hat ja auch geglaubt, dass man durch Musik den Menschen edler machen kann. Selbsterlösung durch Musik. Das war eine Idee, warum es wichtig war, Sinfonien zu komponieren. Aber nach 500 Jahren so edler europäischer Bildung, was ist geschehen? Zwei Weltkriege. Ich habe gesagt, der zweite hat über 50 Millionen Menschen weggerafft. Und was hat der Bolschewismus gebracht im 20. Jahrhundert? 100 Millionen Tote. Und dann sagen, das Böse sei Maya. Nein. Aber der Mensch ist erlösungsbedürftig. Und es geht nur durch den Weg, den Jesus Christus in seiner Menschwerdung und in seinem Sterben und Auferstehen gegangen ist. Und eben durch ein ganz persönlich klares Schuldbekenntnis Gott gegenüber. Wie Paulus sagt, jetzt hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen und er gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Also zu bereuen, was sie getan haben, zu bekennen und dann das Opfer des Herrn Jesus im Vertrauen und Glauben anzunehmen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Also das. Also es ist ganz eigenartig, dieses Hakenkreuz findet man, wie gesagt, auch im Osten. Und dort sind jetzt so zwei Schlangen übereinander. Und die Schlangensymbolik, die können wir natürlich von der Bibel her wieder ganz, ganz gut deuten. Das ist eben diese Kraft, die den Menschen verspricht, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen wie Gott. Ja, also die Wurzel ist letztlich dieselbe. Übrigens, Hitler war ja auch Mitglied beim Thule-Orden. Das war ein okkulter Orden. Und auch von dort her hat er die ganze Inspiration für den Holocaust noch deutlicher bekommen. Ja, also es ist so, der Buddhismus stammt aus der Achsenzeit. Die Achsenzeit um 600 vor Christus hat auf der ganzen Welt gewaltige Ereignisse ausgelöst. Es gibt ja immer solche Wendezeiten in der Geschichte. Da ist der Buddhismus entstanden mit dem, dass eben Buddha als historische Person existiert hat und den gewissermaßen als hinduistische Sekte, ja, denn er kommt ja daraus heraus, gegründet hat. Nun, sollen wir dieses Thema behandeln? Das müsst ihr sagen, wäre das interessant, zu einem anderen Zeitpunkt mal Buddhismus. Ich habe auch noch gedacht an Islam und animistische Religionen, Stammesreligionen. Denn die spielen alle heute im 20. Jahrhundert in unserer Kultur eine ganz wichtige Rolle. Und viele Leute wissen gar nicht, dass sie Gedanken haben aus den animistischen Stammesreligionen. Wäre das von Interesse? Hand hoch, wer findet das interessant? Ja, gut, also. Dann könnte man als Fortsetzung ein weiteres Mal den Buddhismus nehmen und so weiterfahren. Ich wollte einfach nicht, dass Bibelstudientage nur Religionsgeschichte werden. Es geht mir darum, wir haben viel gemacht in der Vergangenheit. Einleitungsfragen zu Bibelbüchern, dann Auslegung von Bibelbüchern. Weiter haben wir Themen wie Wissenschaft und Bibel behandelt und auch Kirchengeschichtliches. Also das sind eigentlich alles Gebiete, die in einem Theologiestudium ihren Platz haben, aber das sind alles Dinge, jetzt eben wie Religionsgeschichte und Wissenschaft und Bibel, die sind am Rande, sind die notwendig, auch zur Verteidigung des Glaubens und so weiter, aber ich möchte einfach, dass der Bibelstudientag nicht das Zentrum verpasst. Aber ich glaube, allein durch die Behandlung des Hinduismus lernt man auch die biblische Lehre des Heils aus einer ganz neuen Perspektive wieder zu sehen und zu wertschätzen. Gut, sind noch weitere Fragen? Ja, die Frage ist natürlich, ob er den Wunsch hat, da herauszukommen oder ob er sich da drin wohlfühlt. Ah gut, ja, dann muss man ihm natürlich den Heilsweg erklären und eben zeigen, sein Gewissen ansprechen, dass er wirklich den Wunsch bekommt, Erlösung durch Gnade zu bekommen. Und dann ist es wichtig, dass er einen totalen Bruch vollzieht mit allen Praktiken und mit all diesen Büchern, die er studiert hat. Also radikal. Es ist interessant, Rabindranath Maharaj sagt zum Beispiel auch, es ist unmöglich, Yoga-Übungen zu machen für Gymnastikzwecke. Man kann Yoga nicht abtrennen vom Hinduismus. Und übrigens, die Übungen sind auch ganz anders. In der Gymnastik geht man doch bis zur Schmerzgrenze und dann sollen wir zurück. Aber das Typische im Yoga ist, dass man in Schmerzstellungen verharrt. Ja, abgesehen davon, dass es medizinisch auch nicht gesund ist, solches zu machen. Aber das ist nicht das Gleiche wie Gymnastik. Und die Übungen werden auch immer ganz langsam vollzogen. Warum? Es geht darum, dass der Geist sich einübt in Passivität. Es geht ja letztlich darum, dass unser Bewusstsein immer mehr absinken kann, bis man in ein tiefen Bewusstsein abkommt. Aber das heißt letztlich Einschränkung des Bewusstseins. Es ist nicht Bewusstseinserweiterung. Es ist genau das Gleiche wie mit den Drogen. Drogen sind keine Bewusstseinserweiterung. Sie sind immer eine Bewusstseinsverengung in verschiedenen Graden. Und so muss man also einen solchen Menschen wirklich zeigen, der Bruch ist total zu vollziehen. Und er muss wirklich lernen, die Erlösung geht nur durch eine radikale Bekehrung. Ja, noch vielleicht eine Frage? Weil wir müssen ja wegen dem Zeitplan... Ja, da kann man nur radikal sein. Also wirklich absolut brechen und wenn man im Berufsleben so dazu quasi gezwungen wird, auf ganz feine Art Stellung zu nehmen, denn wir haben immer noch unsere Grundartikel der Gewissens- und Glaubensfreiheit und auf die können wir uns auf würdige Weise berufen, müssen wir auch immer mehr. Und denn die geistlichen Gefahren sind ganz vehement. Es geht ja darum, mit all diesen Techniken, dass der Mensch allmählich in das richtige mediale Empfinden hineinkommt.